Diese Episode enthält explizite Details über wahre Kriminalfälle. Weitere Infos in der Folgenbeschreibung. Schwarze Akte. Ein lauer Sommerabend im August 2006. Vier Freunde kommen heute zusammen und übernachten im Haus von Joe und Victor. Witzige Pyjamas, tütenweise Chips, literweise Cola und stundenlang Filme schauen oder zocken. Bis spät in die Nacht hinein. Bis man irgendwann einfach vor Müdigkeit einschläft, ohne sich nochmal gute Nacht zu wünschen. Ganz so sieht der Sleepover von Joe und seinen Freunden nicht aus, denn sie sind keine Kinder mehr, sondern bereits erwachsene Männer.
Die Gründe des Sleepovers im Erwachsenenalter sind da eher pragmatisch. Weil es zu spät am Abend ist, um den weiten Heimweg anzutreten zum Beispiel. Eher selten übernachtet man bei seinen Freunden, weil man zusammen eine XXL-Pizza verdrücken und dann so lange wach bleiben will, wie es eben nur geht. Die kindliche Aufregung ist verflogen. Eher hofft man darauf, dass man ein richtiges Gästebett abgreift, als auf der abgewetzten Wohnzimmercouch zu schlafen. Der eigene Rücken wird es einem sonst am nächsten Tag direkt heimzahlen.
Auch Robert möchte aus praktischen Gründen im Haus seiner Freunde Joe, Victor und Dylan übernachten. Sein Büro ist nicht weit entfernt und es ist schon sehr spät am Abend und der Heimweg wäre jetzt einfach zu weit. Also ruft er bei seinem alten College-Freund Joe an und bittet spontan um einen Platz für die Nacht. Der gewährt ihm auch eine Bleibe. Die beiden kennen sich schon lange. Da hilft Joe seinem alten Freund Robert natürlich gerne. Am nächsten Morgen werden die vier Männer vielleicht noch schnell zusammen was frühstücken, bevor sich jeder dann auf den Weg zur Arbeit macht. Aber nein, hier kommt alles ganz anders. Denn nicht alle vier werden am nächsten Morgen wieder aufwachen. Einer von ihnen ist tot. Er liegt regungslos im Bett.
Die drei übrigen Männer wissen nicht, was passiert ist. Sie haben nichts gesehen, nichts gehört. Das blutige Messer auf dem Nachttisch verrät, dass sich der Tote nicht selbst umgebracht haben kann. Denn aus seiner Brust klaffen drei Einstichwunden. Er wurde ermordet. Was ist hier passiert? Haben die drei wirklich gar nichts mitbekommen, wie sie später sagen? Oder verheimlichen sie nicht vielleicht doch etwas?
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Ich bin Anne Luckmann.
Ich bin Patrick Strohbusch.
Und Patrick, wenn ich dir das Wort Sleepover entgegenbringe, woran erinnerst du dich? Hast du das früher gemacht mit Freunden?
Ja, ich würde es aber nicht Sleepover nennen. Ich glaube, Sleepover nutzen eher so Mädels, um so eine Übernachtungsfeier zu benennen, oder?
Ja, das kann sein. Du würdest es eher Zockerabend nennen, oder was?
Naja, nicht jetzt direkt Zockerabend. Nein, nein. Schon eine ganz normale Übernachtungsfeier oder so. Ich glaube, die häufigsten Übernachtungen sind irgendwie nach Homepartys früher irgendwie entstanden.
Habt ihr da was Besonderes gemacht?
Ach, bei den Homepartys haben wir ganz normal gefeiert. Und um ehrlich zu sein, habe ich dann auch wirklich alles genommen, was irgendwie zum Schlafen möglich war. Also die Couch, einmal habe ich irgendwie auch auf einem flauschigen Teppich irgendwie geschlafen, der in der Küche war. Um ehrlich zu sein, war das besser als gedacht auch irgendwie.
Alright, dann würde ich sagen, zurück zum Fall. Denn der wird in euren Gedanken, das kann ich schon mal versprechen, ständig hin und her schwanken, sodass ihr irgendwann selbst gar nicht mehr wisst, was ihr hier eigentlich glauben sollt. Der Fall scheint so klar zu sein, bis eine Sekunde später schon wieder alles kippt und man am Anfang des großen Rätsels steht. Denn der heutige Fall ist einer der mysteriösesten Mordfälle der Geschichte Washingtons. Genau da ist das alles passiert, in Washington D.C. an der Ostküste der USA. Und alles wird große Fragen aufwerfen. Das Messer auf dem Nachttisch, die Einstichwunden in der Brust, das Blut oder eher gesagt das auffällig wenige Blut.
Wir beginnen aber damit, euch mehr über die Person zu erzählen, die den nächsten Morgen nicht mehr erlebt hat, die brutal ermordet wurde. Und zwar Robert, der einfach nur eine Möglichkeit zum Übernachten gesucht hat, um am Abend nicht mehr den weiten Weg nach Hause antreten zu müssen. Robert wurde am 1. Juni 1974 in Manhattan, New York City, geboren. Zum Zeitpunkt seines Todes ist er 32 Jahre alt. Er hat chinesische Wurzeln und ist mit seiner Familie in Brooklyn aufgewachsen. Dort hat er die katholische Schule besucht. Er kann sich schon in jungen Jahren für Themen wie Politik und öffentliche Ordnung begeistern. Nach der High School besucht er das William and Mary College. Dort lernt er 1992 auch Joe kennen, der ein paar Jahrgänge über ihm studiert.
Beide sind dort Mitglieder eines Geheimbundes, dem 13er-Club. Und die Aufgabe dieses Clubs ist es, anonym Gutes zu tun, anderen zu helfen, die Welt besser zu machen, aber eben nicht groß darüber zu sprechen. Mit 22 Jahren macht Robert 1996 seinen Abschluss und studiert anschließend an der University of Pennsylvania Law School und erhält dort 3 Jahre später den Juris-Doktor, einen akademischen Grad in der Rechtswissenschaft, der hauptsächlich in den USA und Kanada verliehen wird. Eine alte Freundin aus der Uni beschreibt Robert als netten Kerl, der immer freundlich zu anderen war. Eine andere Freundin erzählt, dass Robert nie nach Anerkennung gesucht hat, dass er eher immer der Mann im Hintergrund war, der von dort sein Ding gemacht hat und nicht so gern im Mittelpunkt gestanden hat.
Mit 28 Jahren lernt er 2002 auf einer Konferenz in Philadelphia seine zukünftige Ehefrau Kathy kennen, eine Anwältin aus Illinois. Er war bisher nur mit wenigen Frauen liiert, aber bei Kathy ist er sich schnell sicher. Dann geht auch alles tatsächlich ganz schnell. Es folgt die Verlobung und schon ein Jahr später die Hochzeit, nämlich am 7. Juni 2003. Sie führen eine liebevolle Ehe und ziehen gemeinsam nach Oakton in Virginia. Hier leben um die 30.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Quasi eine Art Vorort von Washington D.C.
Anschließend arbeitet Robert als Referent für einen Richter am Bundesbezirksgericht für den östlichen Bezirk von Virginia. Nach dieser Station arbeitet er 6 Jahre lang als Anwalt bei der Anwaltskanzlei Covington & Burry in Washington D.C. und sein Schwerpunkt dabei lag auf dem gewerblichen Immobilienrecht. 2 Monate vor seinem Tod kündigt Robert da aber Ende Juni 2006 und beginnt als Chefjurist bei Radio Free Asia zu arbeiten. Das ist ein Radiosender, der von der US-Regierung finanziert wird. Der strahlt seine Programme nach Ost- und Südostasien aus und sendet dabei faktisch fundiertes Wissen. Robert möchte nämlich was bewegen, der möchte demokratische Werte vermitteln und sieht hier bei diesem Radiosender seine Chance. Er engagiert sich auch in der asiatisch-amerikanischen Gemeinschaft und unterstützt zum Beispiel das Museum of Chinese in America.
Der 2. August 2006 ist ein heißer, schwüler Mittwoch in Washington D.C. Robert und seine Frau Kathy fahren zusammen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt. Nach ungefähr 40 Minuten Fahrt steigen sie an der Station DuPont Circle aus. Es muss gegen 8.45 Uhr sein, als sich die beiden voneinander verabschieden. Kathy hat in diesem Moment nicht den leisesten Hauch einer Ahnung, dass sie ihren Mann gerade zum letzten Mal lebend gesehen hat. Robert macht sich auf den Weg zu seinem Arbeitsplatz bei Radio Free Asia. Er hat einen langen, kräftezehrenden Tag vor sich.
Und Robert hat, wie wir vorhin schon ganz kurz in der Einleitung erwähnt haben, gar keine Lust, spät am Abend wieder diesen langen Weg nach Hause, zurück nach Oakton zu fahren. Er fragt erst eine Freundin aus dem College, ob er bei ihr übernachten kann, bekommt dann aber schneller die Zusage von seinem College-Freund Joe. Gegen 21.30 Uhr ruft er Kathy an und gibt ihr Bescheid, wo er die Nacht verbringen wird und endet am Telefon mit den Worten: Ich liebe dich. 10 Minuten später trifft er im Büro dann noch den Nachtdienst und weitere 40 Minuten später ruft er Joe an und gibt Bescheid, dass er sich gleich auf den Weg macht. Er nimmt sich ein Taxi und lässt sich damit in die Swan Street Northwest bringen.
Werbung. Werbung Ende.
Robert steigt vor einem schmalen, zweistöckigen Reihenhaus aus. Hellgrau, mit schönem Giebel und hohen weißen Fensterrahmen. Dort kommt er um 22.30 Uhr an und betritt das Haus. Das stilvoll eingerichtete, saubere Haus, das er nicht mehr lebend verlassen wird. Hier leben Joe und Victor zusammen in einer Partnerschaft. Aber auch Dylan ist Teil dieser Beziehung. Sie führen eine polyamore Partnerschaft miteinander. Das heißt, eine Person liebt mehrere Partner und pflegt zu jedem Einzelnen eine Liebesbeziehung.
Hier in der Swan Street wird sich in den nächsten 79 Minuten etwas abspielen, von dem Joe, Victor und Dylan eine Geschichte präsentieren werden, die eigentlich gar nicht stimmen kann. Eigentlich spricht nämlich viel zu viel dagegen. Oder sagen Sie doch die Wahrheit? 79 Minuten nach Roberts Eintreffen, um 23.49 Uhr, setzt Victor den Notruf ab. Er wählt die 911. Die Aufzeichnung dieses Gesprächs gibt's übrigens auch bei YouTube. Könnt ihr euch anhören, das haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Und soweit klingt der Notruf erstmal normal, wenn man das so sagen kann. Bis zu einer bestimmten Frage, die Victor stellt. Davon erzählen wir gleich. Er klingt aufgeregt und ganz schön durcheinander. Er muss manchmal innehalten. Er schluchzt und weint hysterisch.
Victor sagt zur Frau in der Notrufzentrale, wir brauchen einen Krankenwagen. Ein Freund von uns blutet. Er übernachtet bei uns. Er berichtet ihr dann, was er glaubt, was hier passiert ist. Sie stellt ein paar Nachfragen. Und dann fragt Victor, wie spät es ist. Die Frau antwortet, 23.54 Uhr. Aber warum fragt er nach der Uhrzeit? Sein Freund wurde gerade tot im Gästebett aufgefunden. Warum will man da wissen, wie spät es gerade ist? Was ist zwischen Roberts Eintreffen im Haus und dem Notruf passiert? Warum liegt Robert ermordet auf seinem Bett, mit 3 Stichen in den Oberkörper? Laut Joe, Victor und Dylan ist Folgendes passiert. Wir drehen die Zeiger der Uhr ein wenig zurück und Robert betritt gerade die Swan Street.
Vieles davon wissen wir aus der zweiteiligen Dokumentation Who Killed Robert Vaughn, die wir bei Sky Crime gesehen haben. Dylan bietet Robert erstmal ein Glas Wasser an. Dann quatschen die Männer über dieses und jenes, zum Beispiel über die Arbeit, über Roberts Frau Kathy, so abendlicher Smalltalk eben. Dylan berichtet weiter, dass er mit Victor und Robert die Treppe hochgegangen ist, um Robert dort seinen Schlafplatz zu zeigen. Ein extra Zimmer, in dem man das Sofa zu einer Schlafcouch aussehen kann. Ein Zimmer auf gleicher Ebene wie Dylans Schlafzimmer.
Robert habe sich eklig vom langen, heißen Tag gefühlt. Er sei verschwitzt und möchte noch duschen gehen, bevor er sich schlafen legt. Sie wünschen sich gegenseitig eine gute Nacht. Joe und Victor schauen noch ein wenig die Show Project Runway, bevor Victor sich gegen 23 Uhr die Zähne putzt und Joe noch ein wenig weiter im TV zappt. Kurze Zeit später gehen Joe und Victor in ihr Schlafzimmer, in der oberen Etage des Hauses. Eine Etage über dem Gästezimmer, in dem Robert schläft. Dann wird es ruhig in der Swan Street.
Bis der melodische Ton des Klangspiels, das an der Hintertür hängt, Joe und Victor aufschrecken lässt. Nur kurz darauf hören sie einen Schrei. Jetzt sind sie hellwach und nervös. Ihr Herzklopfen scheint in diesem Moment sicher erschreckend laut gewesen zu sein und Victor und Joe springen aus dem Bett und laufen die Treppe runter. Sie sind jetzt in der Etage, in der sich das Gästezimmer und Dylans Schlafzimmer befinden.
Die Tür zum Gästezimmer steht offen. Sie gehen hinein und sehen es sofort. Robert, das Blut und das Messer. Joe erzählt der Polizei später, dass das Messer auf Roberts Bauch gelegen habe. Er habe es genommen und auf den Nachttisch gelegt. Neben Roberts Portemonnaie und sein Blackberry. Sie schieben Roberts graues T-Shirt ein wenig hoch. Sie sehen das Blut auf seiner Brust und 3 tiefe Einschnitte. Victor fängt bei dem Anblick, der sich ihm darbietet, an zu schreien. Er wird hysterisch. Joe sagt ihm, dass er sofort den Notruf wählen solle. Was Victor ja, wie gesagt, auch macht.
Dylan wacht vom Lärm auf, den er da auf seiner Etage hört. Er hat keine Ahnung, was hier vor sich geht. Er tritt hinaus in den Flur, sieht den aufgelösten Victor und Joe und dann den toten Robert. Die 3 sind sich einig, es muss jemand eingebrochen sein und Robert ermordet haben. Zu diesem Zeitpunkt wissen sie nicht, ob sich die fremde Person noch immer im Haus befindet. Die Tatwaffe liegt vor ihnen auf Roberts Nachttisch. Aber vielleicht ist die Person ja noch anderweitig bewaffnet. Aber schnell folgt die Entwarnung. Es ist kein Einbrecher mehr im Haus. Die Rettungskräfte, die Victor gerufen hat, die sind schon nach wenigen Minuten vor Ort.
Joe vermutet, dass der Einbrecher durch die Hintertür gekommen ist. Er hat ja das Klangspiel gehört, das dort hängt. Dann wird er sich vermutlich ein Messer aus dem Messerblock in der Küche geschnappt haben, aber nicht das größte Messer, eher ein mittelgroßes Steakmesser. Dann ist er durchs Wohnzimmer gelaufen, die Treppe hoch, vorbei an Dylans Schlafzimmer, eine 180-Grad-Drehung nach rechts und direkt in Roberts Gästezimmer.
Die Ermittler rekonstruieren, dass die Person am Fußende vorbeigegangen und an der Seite des Bettes stehen geblieben ist. Dann muss er zugestochen haben. Ganze 3 Mal. Der Einbrecher muss dann die Treppe wieder runtergegangen sein, ist aber nicht durch die Vordertür entkommen, die am Treppenende auf ihn wartet. Denn die ist abgeschlossen. Er muss also zurück durchs Wohnzimmer gegangen sein, dann durch die Küche und anschließend zur Hintertür raus, in den Hinterhof. Der ist aber von einem 2,40 Meter hohen Zaun umgeben, über den der Einbrecher also gesprungen oder geklettert sein muss.
Die Ermittler schauen sich also den Hinterhof genauer an. Es ist ein kleiner Hinterhof mit einem runden Holztisch und knallroten Stühlen in der Mitte. Vielleicht hat der Einbrecher in der Hektik irgendwas verloren oder vielleicht ist doch etwas im Zaun hängen geblieben. Die Ermittler werden stutzig. Sie glauben nicht, dass jemand über den hohen Zaun geklettert ist. Da sind überall Spinnweben. Wenn jemand über den Zaun geklettert wäre, dann müssten die Spinnweben doch an mindestens einer Stelle zerstört worden sein. Auch im Haus selbst sieht eigentlich nichts nach einem Einbruch aus. Alles steht noch an seinem Platz. Nichts wurde umgestoßen. Es ist nichts verwüstet und es wurde auch nichts gestohlen.
Das klingt alles zusammen ein bisschen merkwürdig, oder? Warum sollte jemand in das Haus einbrechen, nichts stehlen, aber Robert ermorden? Die Ermittler nehmen das gesamte Haus akribisch unter die Lupe, also die Fußbodenbelege, Teile der Wände, ein Stück der Treppe, die Waschmaschine und sogar Siphons werden entfernt. Wieso sie das tun, das erklären wir euch gleich noch genauer. Ja, und apropos die Treppe. Die will den Ermittlern nicht so wirklich ins Bild passen. Denn die befindet sich hier in einem sehr, sehr alten Haus. Demnach sind auch die 16 Holzstufen sehr alt. Die knarzen, die machen laute Geräusche, sobald man die Stufen betritt. Aber angeblich hat keiner der 3 Hausbewohner etwas gehört. Weder jemanden die Treppe rauf, noch wieder runtergehen. Kann das wirklich sein? Der Einbrecher muss ziemlich schnell gewesen sein, im Zweifel sogar die Treppe heruntergehastet sein. Und das will niemand gehört haben?
Und überhaupt, würde ein Einbrecher nicht viel eher seine eigene Waffe mitbringen? Er kann ja nicht wissen, was er im Haus vorfinden wird, dass ihm direkt ein Messerblock ins Auge springen wird. Kannte er sich vielleicht im Haus aus und wusste, was er vorfinden wird? Die Aussagen und Geschichten von Joe, Victor und Dylan passen für die Ermittler irgendwie nicht richtig zusammen. Sie ergeben kein klares Bild.
Joe, Victor und Dylan werden zur Befragung mit aufs Polizeirevier genommen. Die 3 Männer werden in getrennte Vernehmungszimmer gebracht. Joe kristallisiert sich schnell als lautstark und der Anführer der Familie heraus. Er ist 36 Jahre alt und Partner in einer Anwaltskanzlei. Sein Spezialgebiet sind Marken- und Urheberrechtsstreitigkeiten. Er engagiert sich schon seit langem für die Rechte von Homosexuellen. Victor ist eher ein ruhiger Typ. Er arbeitet für die International Dairy Association und ist Ansprechpartner für Werbekampagnen. Dylan ist 37 Jahre alt und hat einen Abschluss in Kinderliteratur. Er hat nach dem Studium unterschiedliche Jobs und arbeitet zum Beispiel gerade auch als Masseur.
Die Ermittler wissen, dass die 3 in einer polyamoren Beziehung leben. Und sie merken schnell, dass Dylan eher das 5. Rad am Wagen ist. Er ist kein gleichberechtigter Partner. Laut Victor arbeiten die 3 innerhalb ihrer Beziehung aber daran. Victor sagt auf dem Polizeirevier in seiner Einzelbefragung: "Ich glaube wirklich, dass es einen Einbrecher gab." Der Ermittler, der ihm gegenüber sitzt, antwortet: "Auf keinen Fall. Sie sitzen hier und zittern. Ich lese ihre Körpersprache." Die Ermittler wenden jetzt eine bestimmte Taktik an. Wenn 3 Männer befragt werden, deren Aussagen nicht wirklich ins Bild passen, dann kann ein Mann mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen die 2 anderen aufgebracht werden. Sie werden einen zum Reden bringen. Joe ist derjenige, der generell viel redet. Die beiden anderen sind eher ruhig.
Es kristallisiert sich heraus, dass Joe und Victor gar nicht genau wissen, wo Dylan war, als sie Robert tot auf dem Bett gefunden haben. Ob der in seinem Zimmer oder in der unteren Etage war. Joe nimmt ihn aber stark in Schutz und setzt sich für ihn ein. Aber ein Alibi sieht ein bisschen anders aus. Dylan soll daher einen Lügendetektortest machen. Er wird gefragt: "Haben Sie Robert getötet?" und "Wissen Sie, wer ihn getötet hat?" Und Dylan fällt durch. Vielleicht ist er aber auch zu nervös. Er berichtet, dass er vor dem Zu-Bett-Gehen ein Schlafmittel zu sich genommen habe, dass seine Sinne dadurch benebelt waren.
Lügendetektortests sind nicht in allen US-Bundesstaaten vor Gericht zulässig. Jeder Bundesstaat hat da seine eigene Regelung. In Roberts Fall dienen sie daher eher als Druckmittel im Verhör, denn meistens fangen Schuldige an zu reden. Die Ermittler nutzen dieses Druckmittel aus. Sie konfrontieren Victor damit, dass einer der beiden anderen Männer durch den Lügendetektortest gefallen ist. Victor behauptet jedoch weiterhin, dass er nichts wisse. Joe hat irgendwann genug von den ganzen Fragen und den Behauptungen. Er regt sich auf, hat doch alles gesagt, was er weiß, und will gehen oder zumindest einen Anwalt haben. Und doch gibt es auch in seinen Aussagen erste Zweifel. Ihr erinnert euch vielleicht, dass wir vorhin erzählt haben, dass er die Tatwaffe auf Roberts Brust gefunden und das Messer dann auf den Nachttisch gelegt hat. Jetzt auf dem Polizeirevier erzählt er eine andere Version.
Dieses Mal habe er das Messer aus Roberts Brust gezogen und anschließend auf den Nachttisch abgelegt. Ja, wie war das denn jetzt? Das ist ja schon ein gewaltiger Unterschied, ob ich das Messer einfach hochhebe und auf den Tisch lege oder ob ich das selbst aus einem menschlichen Körper ziehe. Joe begründet es damit, dass der Moment für ihn so surreal war und er sich nicht mehr sicher ist. Er sei dumm gewesen und habe das Messer deswegen berührt. Aber irgendwie ist das trotzdem merkwürdig, weil es gibt in diesem Moment ja keine Zeugen. Also warum ändert er seine Aussage? Auch in seiner ersten Version wäre ja seine DNA am Messer nachvollziehbar gewesen.
Auch die Rettungssanitäter, die schon wenige Minuten nach dem 911-Call am Haus ankommen, fanden das Verhalten der drei Männer irgendwie ungewöhnlich. Sie waren so ruhig, haben nicht geschrien oder waren aufgebracht. Klar, jeder reagiert anders auf schreckliche Geschehnisse, aber warum haben Joe, Victor und Dylan weiße Bademäntel an oder Handtücher um den Körper getragen, als die Sanitäter eintreffen? Warum waren sie frisch geduscht? Warum finden sie um Roberts Leiche herum so wenig Blut? Nur ein kleiner Fleck am unteren Kissenrand und ein weiterer auf der Decke. Und das bei 3 Stichwunden?
Ein Rettungssanitäter erinnert sich, dass sich seine Nackenhaare aufgestellt haben, als er das Gästezimmer betreten hat. Für ihn sah es auf den ersten Blick so aus, als wäre der Mann vor ihm erstochen, geduscht und anschließend ins Bett gelegt worden. Nachdem Robert dann in den Rettungswagen und anschließend ins Krankenhaus gebracht wird, wird er dort offiziell am 3. August 2006 um 0.25 Uhr für tot erklärt.
Jason, ein guter Freund Roberts vom College, erzählt unter Tränen in einer Dokumentation: Ich fühlte mich wie überfahren. Robert war ein erstaunlicher Mensch. Ich verstehe bis heute nicht, warum das Roberts Zeit zu gehen war. Wirklich nicht. Robert war einer der Menschen, mit dem man einfach gern zusammen ist. Er war witzig und hatte interessante Gedanken. Mit ihm konnte man sich immer gut unterhalten.
Die Nachbarn rund um die Swan Street sind beunruhigt. Sie erfahren schnell, dass es einen Mord in ihrer bisher ja sicheren Nachbarschaft gegeben hat. Hier rund um die Swan Street ist das Zentrum der Gay-Community. Joe ist hier ein wichtiges Mitglied und setzt sich ja für Schwulenrechte ein. Er ist zum Beispiel auch Mitgründer einer Organisation namens Equality Virginia. Die setzt sich für eine Zukunft ein, in der LGBTQ+ sichtbarer werden.
In der Reihenhausgegend, in der Joe und Co. leben, sind die Wände ziemlich dünn. Die Nachbarn links und rechts von ihnen müssen doch irgendetwas gehört haben. Ein älteres Ehepaar, das neben ihnen wohnt, hat auch tatsächlich eine wichtige Information für die Ermittler. Sie berichten, dass sie am Abend des Mordes die 23 Uhr Nachrichten geschaut haben. Innerhalb dieser Sendung haben sie einen lauten Schrei von nebenan gehört. Die Nachrichtensendung geht bis 23.30 Uhr. Das heißt, jemand muss irgendwann in diesem 30-minütigen Zeitfenster geschrien haben. Es war Victors Schrei, den sie gehört haben. Der Schrei, als er den leblosen Robert gefunden hat.
Jetzt erinnern wir uns, dass der Notruf aber erst um 23.49 Uhr abgesetzt wurde. Wenn das Ehepaar den Schrei erst zum Ende der Nachrichtensendung gehört hat, Dann haben Joe und Victor 19 Minuten mit dem Notruf gewartet. Wenn die Nachbarn Victor aber gleich zu Beginn der Sendung haben schreien hören, dann sind es schon stolze 49 Minuten, die sie gewartet haben, ehe sie 911 gewählt haben. Also irgendwo zwischen 19 und 49 Minuten Wartezeit liegt die Wahrheit. Warum haben sie nicht sofort den Notruf gewählt, nachdem sie Robert erstochen aufgefunden haben? Brauchten sie die Zeit, um die Geschichten abzustimmen? Haben sie den Tatort und sich selbst erst säubern müssen? Da ist es keine Überraschung, dass die Ermittler skeptisch sind, oder?
Einen Tag nach der Ermordung wird Roberts Leichnam als Case 06-01837 in die Gerichtsmedizin gebracht. Die zuständige Gerichtsmedizinerin hat viel Erfahrung und hat schon über 2000 Autopsien durchgeführt. Bei dieser Obduktion stößt sie aber auf einige Kuriositäten. Zum Beispiel sind die drei Einstichwunden auf Roberts Oberkörper nahezu perfekt. Wie chirurgische Schnitte von einem Arzt. Fast identisch in Tiefe, Breite und Ausrichtung. Daraus schlussfolgert sie, dass sich Angreifer und Opfer nicht groß bewegt haben können. Anders ist diese Gleichförmigkeit kaum hinzubekommen.
Wenn einem ein Angreifer so nahe kommt, dann würde man sich doch eigentlich verteidigen, oder? Roberts Hände und Unterarme weisen aber keine Abwehrverletzungen auf. Die Gerichtsmedizinerin stellt weiterhin fest, dass die Einstichwunden an sich nicht sofort tödlich waren. Denn es konnte noch Blut in den Dünndarm gelangen. Das heißt, sein Verdauungstrakt war noch aktiv. Robert hatte innere Blutung. Er muss also nach dem Messerangriff noch gelebt haben. Da er sich aber nicht mehr bewegt hat, muss er bewegungsunfähig gewesen sein. Aber warum? Da die Gerichtsmedizinerin keine Anzeichen von Fesseln oder Ähnlichem finden kann, muss Robert also gelähmt gewesen sein.
Und dafür findet die Gerichtsmedizinerin auch tatsächlich einen Ansatz. Denn sie entdeckt Einstiche von Nadeln am Hals, am Handrücken, an den Knöcheln und an der Oberseite der Füße. Könnte die Erklärung ganz einfach sein und die Nadeleinstiche von den Rettungssanitätern stammen, die versucht haben, Zugänge zu legen, um Robert zu retten? Aber nein, keiner der Rettungssanitäter kann das bestätigen. Laut Ehefrau Kathy war Robert auch in den Tagen vor seiner Ermordung bei keinem Arzt in Behandlung.
Roberts Leichnam wird also auf Rückstände von Gift untersucht. Vielleicht lässt sich ja irgendwas finden, das erklären würde, warum er bewegungsunfähig war. Getestet wird also auf bestimmte Substanzen, die einen lähmen können. Und die Ergebnisse schockieren alle, denn sie sind negativ. Robert stand nicht unter dem Einfluss von Drogen. Die Ermittler glauben trotzdem, dass Robert Betäubungsmittel verabreicht bekommen hat. Es wurde zum Beispiel nicht auf Paralytika, ein gängiges Narkosemittel, getestet. Wobei sich das aber auch schwer im Körper nachweisen lässt.
Neben den neuen Erkenntnissen aus der Gerichtsmedizin haben auch die Ermittler etwas höchst Interessantes im Haus der Swan Street entdeckt. Und zwar in Dylans Zimmer. Die Ermittler finden dort nämlich unzählige Sexspielzeuge. BDSM-Ausrüstung, die richtig harte Nummer. Handschellen, Peitschen, Fesseln, eine Gasmaske mit einem Schloss auf der Rückseite, Foltergeräte, Spreizstangen, Mundknebel. Die Liste geht noch endlos weiter. Die Ermittler denken nun in eine neue Richtung. Die Gerichtsmedizin soll die Leiche daher auch auf Anzeichen einer Vergewaltigung untersuchen.
Und tatsächlich. Es werden Spermarückstände an den Genitalien und am Rektum gefunden. Ist Robert also auch noch Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden? Das lässt die Theorie des Einbrechers irgendwie noch unwahrscheinlicher aussehen. Die Ermittler hoffen, dass sie mithilfe der Spermaprobe den Täter dingfest machen können. Das wäre ein ziemlich schneller Durchbruch. Die DNA-Ergebnisse kommen und es stellt sich heraus, es ist Roberts eigenes Sperma.
Der Staatsanwalt, Glenn Kirschner, auf dessen Tisch Roberts Mordfall gelandet ist, kann es gar nicht fassen und kommentiert: "Are you fucking kidding me?" Für ihn wird es dieser eine Fall in seiner Laufbahn, der ihn an seine Grenzen bringen wird. Der sich von allen Mordfällen unterscheiden wird, mit denen er in seiner Karriere zu tun hatte. Wie bitte ist denn Roberts eigenes Sperma in sein Rektum gekommen? Wurde es vielleicht extra dort platziert? Als Ablenkung?
Werbung. Werbung Ende.
Die Ermittler schauen sich Dylans Sextoys jetzt mal genauer an. Unter anderem zum Beispiel ein Elektromassagegerät. Dieses kann auch eine Ejakulation herbeiführen und sie schauen jetzt, ob an einem der Spielzeuge Roberts Sperma zu finden ist, um die Theorie zu stärken, dass sein eigenes Sperma in seinem Körper platziert wurde. Aber seine DNA wird an keinem der Sexspielzeuge sichergestellt.
Der nächste Schritt in den Ermittlungen ist es jetzt, einen Durchsuchungsbeschluss für die Computer der Männer zu bekommen. Dort finden sie tausende pornografische Fotos, unter anderem auch private Sadomaso-Aufnahmen von Joe und Dylan. Sie finden heraus, dass Joe zwar im Alltag die dominante Person ist, im Schlafzimmer aber ist es Dylan. Die Ermittler suchen fieberhaft einen Zusammenhang. Sie schauen nach Möglichkeiten, ob Robert irgendwie in sexuelle Handlungen involviert gewesen sein könnte, wenn auch nicht freiwillig. Sie stoßen auf Joes Online-Profil auf einer Sexseite. Dort lesen sie Folgendes in seinem Profil: BDSM-Enthusiast, bevorzugte Praktiken, Elektrofolter, Bondage, Masochismus, Handschellen, Fesseln, Erniedrigung, Machtaustausch, Streckbank, mittelalterliche Geräte.
Schmerzen und Gefangenschaft scheinen also sein Ding zur Steigerung der sexuellen Lust zu sein. Und irgendwie auch krass, wie weit die Ermittler hier in die Privatsphäre der Männer vordringen oder ja, vielleicht auch vordringen müssen. Ist an sich ja ihre Privatsache, was sie sexuell vorziehen, aber über allem steht eben der Mord an ihrem Freund Robert. Der leitende Ermittler glaubt, dass die Männer im Liebesspiel vielleicht zu weit gegangen sind und der Mord aus Versehen passiert ist.
Haben sich die Männer an Robert rangemacht? Hat sich Robert an sie rangemacht? Wollte Robert mehr über BDSM-Praktiken wissen? Ist da was aus dem Ruder gelaufen? Laut Joes Verteidiger Bernie Grimm gibt es für diese Annahme aber keine Beweise. Die Sextoys sind ihre private Vorliebe, sagt er. Außerdem hat Robert, als er ermordet aufgefunden wurde, noch seine Beißschiene für die Nacht getragen. Die hat er immer direkt nach dem Zähneputzen eingesetzt. Warum hätte er die tragen sollen, wenn er sexuelle Praktiken hätte kennenlernen wollen? Außerdem können alle in Roberts Umfeld bestätigen, dass er heterosexuell und glücklich mit seiner Frau verheiratet war.
Die Theorie des sexuellen Missbrauchs führt die Ermittler also in eine Sackgasse. Hier kommen sie nicht weiter. Sie legen den neuen Fokus auf das Thema Blut. Denn rund um Roberts Leiche wurde ja nahezu kein Blut gefunden. Und bei 3 Einstichen in die Brust, da hätte man doch eigentlich eine Menge Blut finden müssen. Die Ermittler wollen jetzt also Beweise dafür finden, dass alles inszeniert und Blut vom Tatort entfernt wurde. Sie vermuten, dass Robert nicht im Gästezimmer, sondern in einem anderen Raum erstochen wurde, anschließend gesäubert und dann auf die Schlafcouch gelegt wurde. Sie nehmen dafür 280 Proben von den Wänden, von der Treppe und Teppichen.
Sie nutzen dafür bestimmte Chemikalien, die Blut auch nach einer Reinigung erkennbar machen. Das ganze Haus wird bearbeitet, von oben bis unten. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als sei im ganzen Haus Blut verteilt gewesen. Aber die Ernüchterung setzt relativ schnell ein, denn die Chemikalien wurden einfach nur falsch angewendet. Sie wurden auf vertikale Flächen wie Wände aufgetragen und das ist fatal, weil so die Tropfen, die entstehen, Blutspuren überlagern. Am Ende sieht also alles nach Blut aus. Die Aktion ist also komplett gescheitert und kann nicht wiederholt werden.
Die Ermittler setzen zusätzlich aber noch Leichenspürhunde ein. Und die schlagen sogar an 2 Orten im Haus an. Und zwar am Flusensieb des Trockners und am Abfluss im Hinterhof. Die Ermittler schließen daraus, dass sich eine Person auf der Terrasse Blut vom Körper gewaschen und die blutige Kleidung anschließend in den Trockner gegeben haben könnte. Der Verteidiger Bernie Grimm findet es lächerlich, dass ein Hund bei einem Abfluss anschlägt. Das sei für ihn nämlich keine Überraschung. Konkrete Beweise, wie Rückstände von Reinigern oder Bleiche, werden keine gefunden.
Ihr merkt schon, es geht in diesem Fall ständig hin und her. Sobald eine neue Theorie, ein neuer Ermittlungsansatz verfolgt wird, gibt es erste Indizien, die dann meist direkt wieder widerlegt werden können. Das muss super frustrierend für die Ermittler sein. Alle Augen sind jetzt jedenfalls auf die Tatwaffe gerichtet. Das Messer, das auf dem Nachttisch neben Roberts Gästebett gefunden wurde. Das wurde nämlich gründlich untersucht. Und dabei kommt heraus, dass das Messer gar nicht zu den Wunden in Roberts Oberkörper passt. Es ist nämlich viel zu lang. Der Täter hätte es mit feinster Präzision dreimal exakt bis zur selben Tiefe in den Oberkörper rammen müssen, da die Einstichwunden gleich tief sind.
Außerdem wird an der Schneideseite des Messers kein Blut gefunden. Es sieht eher so aus, als hätte jemand mit einem Handtuch versucht, Blut auf das Messer zu tupfen und zu verteilen. Dazu passen auch die Rückstände von weißen Fasern, die auf dem Messer sichergestellt werden können. Diese Fasern passen zu dem Handtuch, mit dem Joe angeblich versucht hat, Roberts Blutung zu stoppen. Auf dem Handtuch selbst ist aber nur sehr wenig Blut zu sehen. Das könnt ihr euch übrigens auch selbst anschauen, denn wir haben in den Shownotes Fotos davon verlinkt und generell haben wir dort sehr viel zum heutigen Fall verlinkt.
Was auf dem Messer nicht gefunden wird und was eigentlich hätte dort sein müssen, sind Rückstände von Roberts grauem T-Shirt. Denn durch das hat das Messer ja dreimal durchgestochen. Die Schlussfolgerung lautet also, dass Robert mit einem anderen Messer erstochen worden sein muss. Wie passend, dass die Ermittler ein dreiteiliges Messerset in Dillons Zimmer gefunden haben. Darin sollten sich ein großes Tranchiermesser, eine große Gabel und ein kleines Messer befinden.
Wobei dieses kleine Messer fehlt. Es ist nicht mehr im Messerset und kann auch sonst nirgends gefunden werden. Dieses Messer würde schon eher zur Tiefe von Roberts Einstichwunden passen. Und wie groß bitte kann ein Zufall sein? Das fragen nicht nur wir uns.
3 Monate nach Roberts unerklärlicher Ermordung wird erneut in das Haus in der Swan Street eingebrochen, in dem Joe, Victor und Dylan mittlerweile aber nicht mehr leben. Der Einbrecher ist aber kein Unbekannter. Denn es ist Joes Bruder Michael, der gemeinsam mit einem Komplizen ins Haus einsteigt. Sie stehlen mehrere elektronische Geräte im Wert von mehr als $7,000. Er wird zwar wegen Diebstahls angeklagt, aber die Anklage wird schon wenig später wieder fallen gelassen.
Es stellt sich heraus, dass Bruder Michael einen Schlüssel für das Haus hatte. Joe hatte damals im Verhör aber gesagt, dass nur ein paar Lieferanten einen Schlüssel gehabt hätten. Warum verschweigt er, dass sein Bruder einen Schlüssel hatte? Und warum ist es so interessant, welche Ausbildung Michael gerade absolviert? Er lernt in dieser nämlich, wie man Blut abnimmt und hat im Krankenhaus sicher auch einen einfacheren Zugang zu Medikamenten, vielleicht zu Betäubungsmitteln. So wird es zumindest in der Doku spekuliert.
Der Verteidiger schießt sofort dagegen, dass es ja wieder mal keine Beweise dafür gibt, dass Michael etwas mit der Mordnacht zu tun hat. Am Tag des Mordes war Michael aber nicht bei seiner Ausbildung und er ist dem Unterricht zuvor noch nie ferngeblieben. Sein Telefon war jedoch nicht in der Nähe des Tatorts eingeloggt. Aber das könnte man umgehen, indem man sein Telefon ausschaltet oder es irgendwo liegen lässt. Michael hat für den Abend aber ein Alibi und wird von der Liste der Ermittler gestrichen.
1 Jahr vergeht. Und immer noch gibt es viel mehr Fragen als Antworten zu Roberts Tod. Was am Abend des 2. August 2006 wirklich passiert ist. Es wird eine Pressekonferenz abgehalten, auf der sich auch Ehefrau Kathy erstmals öffentlich zu Wort meldet. Sie ist ein eher zurückhaltender, reservierter Mensch und sagt: "Ich möchte ein paar Worte an denjenigen richten, der Robert das Leben nahm. Einen Mord auf dem Gewissen zu haben, lastet sicher schwer auf dem Versuch, ein normales Leben weiterzuführen."
Joe, Victor und Dylan werden aufgefordert zu überlegen, ob sie den Ermittlern denn wirklich alles gesagt haben, was sie wissen. Alles, damit der Fall aufgeklärt werden kann. Kathy glaubt mittlerweile nämlich auch, dass die drei etwas verheimlichen. Bis jetzt ist immer noch niemand zur Verantwortung gezogen worden, weil es ja einfach keine Beweise gibt. Und trotzdem deuten doch alle Zeichen darauf hin, dass hier etwas verheimlicht wird.
Der leitende Ermittler hat passend dazu ein treffendes Bild in der Doku "Who Killed Robert Vaughn" aufgezeichnet, wie ich finde. Er hat nämlich gesagt, dass wenn man sich nachts schlafen legt, am nächsten Morgen aufwacht und draußen alles voller Schnee liegt, dann hat man zwar nicht gesehen, wie es geschneit hat, aber man weiß sicher, dass es geschneit hat. Nur weil also bisher keine Beweise gefunden wurden, heißt es nicht, dass es keine gibt.
Die Staatsanwaltschaft glaubt jedenfalls, dass Joe, Victor und Dylan irgendwas verheimlichen. Sie wirft ihnen Justizbehinderung bzw. Vertuschung vor. Sie bringen den Verdacht beim Richter vor und belegen ihre Vermutungen in einer schriftlichen, eidesstattlichen Erklärung. Der Richter akzeptiert daraufhin den hinreichenden Verdacht und gibt sein Go für eine Verhaftung wegen Behinderung der Justiz. Wie schon in der ersten Befragung muss das schwächste Glied der Dreierkette ausfindig gemacht und zum Reden gebracht werden. Die Entscheidung fällt auf Dylan. Er wird im Oktober 2006 in Florida, wo er mittlerweile mit Joe und Victor lebt, festgenommen und soll von den anderen zwei isoliert werden.
Die Ermittler wollen ihn dazu bringen, endlich die Wahrheit zu sagen. Aber keine Chance. Aus Dylan ist nichts Neues herauszubekommen. Also ist als nächstes Victor dran. Auch er wird gefragt, ob er seine Meinung ändern möchte. Aber nein, möchte er nicht. Gegen Joe, Victor und Dylan wird Anklage erhoben. Aber nicht wegen Mordes, sondern wegen Justizbehinderung, Verschwörung zur Justizbehinderung und Beweismanipulation. Ganz wichtig zu betonen. Am 27. Oktober 2008, also gute 2 Jahre nach dem Mord, wird die eidesstattliche Erklärung seitens Staatsanwaltschaft und Polizei veröffentlicht. Ein Redakteur von The Washingtonian erzählt, dass sich das Ganze wie eine Horrorgeschichte gelesen hat.
Im Bericht heißt es zum Beispiel, die Beweise zeigen, dass Robert in der Swan Street gefesselt, handlungsunfähig gemacht, sexuell missbraucht und ermordet wurde. Es gibt überwältigende Beweise, die weit über einen hinreichenden Tatverdacht hinausgehen, dass Joseph, Victor und Dylan die Justiz behindert haben, indem sie den Tatort verändert und inszeniert, Beweise platziert, die Meldung des Mordes an die Behörden verzögert und die Polizei über die wahren Umstände des Mordes angelogen haben.
Auch Dylans unzählige Lustfoltergeräte und Bücher über Schmerzzufügung zur sexuellen Befriedigung, die in seinem Zimmer gefunden wurden, werden auch erwähnt. Das haben wir euch ja schon vorhin erzählt, als die Ermittler das im Haus gefunden haben. Jetzt erfährt aber auch die Öffentlichkeit davon. Über Roberts Fall gibt es übrigens auch einen ganzen Blog, der von 2 Männern aus der Nachbarschaft ins Leben gerufen wurde, weil sie das alles sehr merkwürdig fanden, was da passiert ist. Der Blog heißt Who Murdered Robert Wone? Hier findet man sämtliche Informationen zu Robert, zu Joe, Victor, Dylan, Rechtsdokumente, Infos zum Rechtsteam, Presseartikel und Fotos. Die beiden Blogger vermuten übrigens ein zwielichtiges Sexualverbrechen, das aus dem Ruder gelaufen ist.
Die Verteidiger der 3 Männer haben zur eidesstattlichen Erklärung natürlich auch wieder einen Kommentar parat. Sie tun dies als Spekulationen, Anspielungen, Vermutungen und irrelevante hetzerische Kommentare ab und beteuern die Unschuld ihrer Mandanten. Ein alter Freund von Robert erzählt in der Doku, dass er in den vergangenen 2 Jahren nicht wusste, was er glauben soll. Haben Joe, Victor und Dylan etwas mit dem Tod seines Freundes zu tun? Auch Ehefrau Kathy reagiert daraufhin verblüfft und fühlt sich wie überfahren. Erst jetzt wird ihr so richtig klar, dass Roberts College-Freund Joe sehr wohl mehr wusste, als er zugegeben hat.
Fast 4 Jahre nach Roberts Ermordung, Ende Mai 2010, startet der Prozess gegen Joe, Victor und Dylan. Wir erinnern uns, die Staatsanwaltschaft will unbedingt beweisen, dass die 3 in gemeinsamer Absprache gelogen und etwas vertuscht haben. 2 Wochen vor Prozessbeginn gibt es schon den ersten Dämpfer, denn die Verteidiger sind der Ansicht, dass der Staatsanwalt die Sexspielzeuge nur deswegen so in den Vordergrund gerückt haben, damit sich die Öffentlichkeit und die Entscheidungsträger eine entsprechende Meinung bilden, im Sinne von, die sind nicht normal, die müssen es ja gewesen sein. Die Verteidigung beantragt also, dass alles rund um die Sexspielzeuge nicht als Beweis vor Gericht zugelassen werden. Und das mit Erfolg. Das Sperma und die Sexspielzeuge sind damit nicht als Beweise zugelassen.
5 Tage vor Prozessbeginn stellt die Verteidigung einen weiteren, eher ungewöhnlichen Antrag. Und zwar soll die Richterin ihr Urteil alleine fällen, also die Arbeit der Geschworenen übernehmen. Und das ist ziemlich clever, denn laut unseren Quellen enden die meisten Prozesse mit Jury in einer Verurteilung, weil die Geschworenen die trauernde Familie im Gerichtssaal direkt vor Augen hat. Sie begründen das damit, dass das Medieninteresse zu groß geworden ist, dass so keine vorurteilsfreie Entscheidung möglich sei. Da der Staatsanwalt eine gute Beziehung zur Richterin hat und ihr Vertrauen schenkt, stimmt er zu.
Und dann beginnt der Prozess, bei dem 28 Jahre Gefängnis drohen. Der Gerichtssaal ist voller Journalisten aus Fernsehen, Radio und Zeitungen. Kathy und Roberts Freunde sind natürlich auch da. Der Staatsanwalt muss jetzt drei Sachen beweisen. Erstens, dass die Einbrechertheorie Quatsch ist. Zweitens, dass drei identische Stichwunden bei diesem Messer ungewöhnlich sind und es viel zu wenig Blut am Tatort gab. Und drittens, dass das Messer bewusst auf dem Nachttisch als vermeintliche Tatwaffe platziert wurde. Zusammengefasst bedeutet das also, dass der Tatort präpariert wurde, um den Mord an Robert zu vertuschen.
Zur Unterstützung seiner Argumentation wird extra ein Modell des Reihenhauses aus der Swan Street gebaut. Anhand dessen geht der Staatsanwalt die Einbrechertheorie von Joe, Victor und Dylan nochmal durch und kommt zu dem Schluss, dass das zeitlich einfach nicht möglich gewesen sein kann. Er endet in der Doku, für die er seine Theorie nochmal wiederholt, mit dem Satz: Der logische Schluss ist, der Mörder ist Spider-Man.
Die Verteidigung kontert mit Unterstellung. Aber klar, was soll die auch sagen? Der zeitliche Ablauf, den der Staatsanwalt vom vermeintlichen Einbrecher und Mörder aufzeigt, ist ja auch Quatsch. Schauen wir uns daher mal jetzt genauer an, wie die Verteidigung diese eigentlich eindeutigen Argumente der Staatsanwaltschaft durchlöchern will.
Die Einbrechertheorie. Laut Verteidigung kann die Theorie des Einbrechers sehr wohl stimmen, denn er muss nicht zwingend über den Zaun geklettert und durch die Hintertür reingekommen sein. Denn wenn man die Hand durch den Briefschlitz an der Vordertür des Hauses steckt, kann man den Schlüssel von innen drehen und die Tür öffnen. An sich sei es aber auch kein Problem, über den Zaun zu springen. Eine Nachbarin hatte am Morgen nach dem Mord Fußabdrücke in ihrem Sandkasten bemerkt und die auch der Polizei gemeldet. Der Sandkasten stand auf der anderen Seite des Zaunes von Joes und Victors Hinterhof. Ein Polizist soll der Nachbarin daraufhin geantwortet haben, dass sie die Täter eh schon haben.
Das wenige Blut. Die Gerichtsmedizinerin, die Roberts Leichnam obduziert hat, die wird auch als Zeugin vor Gericht geladen. Und sie berichtet, dass Roberts Herz und wichtige Blutgefäße durch drei Stiche in den Oberkörper verletzt wurden. Das heißt, dass es einen starken Blutfluss hätte geben müssen. Ungefähr ein Drittel seines Blutes sei noch im Körper gewesen. Also wo waren die restlichen zwei Drittel? Die Verteidigung präsentiert ihrerseits einen gewissen Tatortexperten. Der sagt unter Eid aus, dass Robert innerlich ausgeblutet sei und dass es deswegen kein Blut im Bett oder im Raum gegeben hätte. Und dass Robert auch sofort gestorben sei. Die Gerichtsmedizinerin widerspricht, denn Robert hat ja noch sein eigenes Blut verdaut, war also noch am Leben und hatte innere Blutung. Ein Ersthelfer am Tatort meinte auch, dass Roberts Brust wie abgewischt ausgesehen hätte.
Das Messer. Der Tatortexperte führt fort, dass das Messer nicht mit einem Handtuch abgewischt wurde. Das Blutmuster, das an der vermeintlichen Tatwaffe gefunden wurde, passt für ihn zu Roberts Einstichwunden. Der Staatsanwalt kontert, dass das Messer vom Nachttisch aber viel zu lang sei und das fehlende Messer aus Dylans Messerset die Tatwaffe gewesen sein muss.
Für mich klang das in der Recherche so, als hätte dieser Tatort-Experte einfach immer das Gegenteil behauptet, aber eben nichts bewiesen. Die Verteidigung hat bezüglich des Messers noch ein Ass im Ärmel, mit dem hier wirklich gar keiner mehr gerechnet hat, denn sie präsentiert eine ziemlich überraschende Person, und zwar Dylans Mutter. Seine Mutter sagt, dass sie Dylan das Messerset geschenkt und per Post hat zukommen lassen. Sie selbst habe aber vorher noch ein Messer herausgenommen und behalten. Und zwar die laut Staatsanwaltschaft fehlende, angebliche Tatwaffe. Das kleine Messer.
Wenn ihr uns fragt, dann könnte das natürlich stimmen. Aber ganz ehrlich, in diesem verzwickten Fall scheint das ziemlich ausgedacht. Und klar möchte eine Mutter ihren Sohn schützen. Warum schenkt man jemandem ein dreiteiliges Messerset und behält dann aber eins? Und genau das fehlende Messer passt auch noch zu Roberts Wunden. Alles ein bisschen zu viel Zufall unserer Meinung nach, oder?
Am 29. Juni 2010, gut einen Monat nach Prozessbeginn, fällt das Urteil der Richterin. Werden Joe, Victor und Dylan ins Gefängnis oder in die Freiheit wandern? Der Gerichtssaal ist voll und die Anspannung ist wirklich mit bloßen Händen greifbar. Jede Sekunde, in der das Urteil erwartet wird, fühlt sich wie eine quälend lange Minute an. Ein ständiges Auf und Ab zwischen Hoffnung und Angst. Und dann ist es soweit. Alle Augen sind auf die Richterin gerichtet. 47 Minuten lang hat sie jetzt das Wort.
Sie ist überzeugt, dass kein Einbrecher, so wie es Joe, Victor und Dylan ja behaupten, Robert ermordet hat. Das heißt aber nicht, dass es keinen Einbrecher gegeben haben kann. Für sie liegt keine Justizbehinderung vor, da sie keine konkrete Absicht feststellen kann. Sie führt aus, dass Victors Sätze im Notruf kalkuliert klangen, dass Joe in der Vernehmung gleichgültig, arrogant und herablassend agiert habe, dass Dylan distanziert und gelassen gewirkt habe. Sie fährt fort, dass das Messer auf dem Nachttisch für sie die Tatwaffe ist. Sie glaubt nicht, dass der Notruf hinausgezögert wurde und auch nicht, dass die drei den Tatort gesäubert haben.
Die Nerven aller Anwesenden sind zum Reißen gespannt. Wie wird das Urteil denn jetzt gleich ausfallen? Es könnte in beide Richtungen gehen, Verurteilung oder Freispruch. Das Urteil lautet, Joe, Victor und Dylan sind nicht schuldig.
Werbung. Werbung Ende.
Mit diesem Urteil haben die wenigsten gerechnet. Die Richterin erklärt, dass man zweifelsfreie Beweise braucht, um Angeklagte zu verurteilen. Sie gibt zu, dass sie Joe, Victor und Dylan ihre Geschichte nicht abkauft, aber dass sie moralische und beweisbasierte Gewissheit voneinander trennen muss. Sie glaubt, dass die drei Männer wissen, wer Robert wirklich getötet hat. Sie sei aber eben nicht zweifelsfrei davon überzeugt, dass die Männer etwas vertuscht haben. Dieses Urteil bedeutet keine Gerechtigkeit für Roberts Familie. Kathy weint und verlässt den Gerichtssaal.
Mehrere Organisationen haben Stipendien und andere Gedenkstätten in Roberts Namen eingerichtet. Ende Oktober 2011 kommen seine Familie und Freunde auf dem Barksdale Field am College of William and Mary zusammen, also dort, wo er studiert hat. Hier werden in Erinnerung an ihn zwei Bänke und zwei chinesische Pistazienbäume eingeweiht. Auf den kleinen Tafeln an den Bänken steht übersetzt: Ruhen Sie sich ein wenig aus und genießen Sie die wunderbare Welt um Sie herum.
Laut einem Blade-Artikel aus dem Jahr 2016 haben Joe und Dylan ihre Nachnamen geändert. Joe arbeitet seit 2013 für Americans for Immigrant Justice, eine Interessenvertretung für Einwanderer in Miami. Laut der Doku Who Killed Robert Vaughn leben Joe und Victor immer noch zusammen in Florida. Victor hat seinen Nachnamen nicht geändert. Dylan arbeitet als Masseur und Pilates-Trainer. Er soll sich von Joe und Victor getrennt haben und ist mittlerweile verheiratet. Laut einem Artikel des Washingtonians wurde das Haus in der Swan Street im November 2019 für 2,2 Millionen US-Dollar verkauft. Der oder die neuen Eigentümer wollen sich aber nicht weiter dazu äußern.
Vier Leute haben das Haus in der Swan Street lebend an jenem Augusttag 2006 betreten. Nur drei von ihnen sind dort wieder lebend herausgekommen. Und alle drei behaupten, nichts mit der Ermordung von Robert zu tun zu haben. Bis heute scheint nur wenig darüber klar zu sein, was in jener Nacht wirklich passiert ist und wer Robert ermordet hat. Eine Wolke des Verdachts liegt nach wie vor über den drei Angeklagten, mittlerweile ja Freigesprochenen, die jegliche Beteiligung an der Ermordung ihres Freundes oder an der angeblichen Vertuschung bestritten haben. Was wissen Sie wirklich?
Ja, was wissen Sie wirklich? Du hast ja den Fall recherchiert dieses Mal, deswegen würde mich das ganz besonders interessieren, weil du da ja nochmal dann noch mehr Einblicke hast dadurch, wie du das genau siehst.
Ja, bevor ich meinen Verdacht oder meine Gedanken teile, möchte ich nur nochmal sagen, Sie sind freigesprochen, das haben wir an der Stelle nicht vergessen. Aber wenn du mich fragst, nach der Recherche war mein Gefühl, dass es Dylan war, sorry, aber ich will mich gar nicht nur auf die Sextoys beschränken, aber für mich war es.
Aber da frage ich mich dann ehrlich gesagt, was genau war das Motiv? War es wirklich wollte er ihn wirklich irgendwie vergewaltigen?
Also ich kann mir vorstellen, dass Dylan das vielleicht bei Robert probieren wollte, ne? Also hat den vielleicht angemacht, es war ja auch schon spät Und ne, ich will ihn nicht auf seine Sextoys reduzieren. Das ist ja auch sein privates Ding. Wenn der drauf steht, dann soll er das bitte einvernehmlich mit anderen Menschen tun, die das auch okay finden. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass er es irgendwie versucht hat. Vielleicht hat er auch ein bisschen geflirtet. Vielleicht ist es auch noch mal ein Kick, wenn du eine heterosexuelle Person versuchen möchtest zu verführen. Keine Ahnung, ne? Ich spekuliere hier wirklich wild rum. Aber vielleicht ist er dann mit der Zurückweisung von Robert nicht klar gekommen. Und ich weiß nicht, ne? Der hat ja auch Schlafmittel geschluckt angeblich. Vielleicht hat der noch andere Sachen genommen. Und ja, hat Robert dann in seiner Wut, in seinem Wahn irgendwie betäubt und aus Versehen ermordet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gewollt war. Aber vielleicht ist es irgendwie aus Versehen passiert.
Und man muss ja dazu sagen, es gibt ja auch sowas wie Vergewaltigungsfantasien. Vielleicht hatte Dylan ja sowas. Aber um ehrlich zu sein, frage ich mich so, weil das habe ich halt auch so zuerst gedacht irgendwie, dass er oder vielleicht sogar alle drei ihn halt irgendwie vielleicht angemacht haben. Aber da denke ich mir, so wie Robert umgebracht worden ist, also diese perfekten Schnitte, die alle gleich groß waren und dass er sich wirklich gar nicht bewegt hat, wenn man das nicht mit einem lähmenden Mittel irgendwie erreicht, dann muss er ja hardcore festgebunden gewesen sein. Und ich bin der Meinung, das müsste man ja eigentlich auch sehen auf dem Körper. Und genau das wurde ja nicht gefunden.
Ja, ich glaube, dass man hatte diese Einstichstellen gefunden, dass er irgendein Mittel injiziert bekommen hat, was man eben nicht mehr nachweisen konnte. Das war ja auch eine Spekulation der Ermittler. Und weil du gerade von den perfekten Schnitten gesprochen hast, das kann man nur sagen, wenn man das Messer, was neben ihm gefunden wurde, ja als Tatwaffe betrachtet. Aber die Vermutung ist ja, dass das, Überraschung, ein Messer aus Dylans Messerset war. Ne? Und wenn du dieses kleine Messer aus seinem Set nimmst, dann sind es keine perfekten Einstiche mehr, sondern dann hat man dieses kleine Messer einfach dreimal reingerammt und hat deswegen diese, in Anführungsstrichen, perfekte Tiefe. Also hier hast du meiner Meinung nach auch nochmal die Verbindung zu Dylan, dass es vermutlich sein Messer war. Und es sind vielleicht Details, aber ich finde, das passt in diese Theorie mit rein. Erinnere dich daran, dass alle Männer in Bademänteln waren und frisch geduscht und so. Wenn ein Freund von dir ermordet wird, dann gehst du doch nicht duschen. Also das ist für mich so absurd, dass du dann da im Bademantel den Ermittlern die Tür aufmachst. Das machst du doch nicht, oder? Ja. Also da wurde doch irgendwas bereinigt, vertuscht.
Zu 100%. Also ich meine, zwei Sachen dazu noch. Wir hatten ja auch noch einen Blutspritzer an der Decke. Also das alleine bedeutet ja auch irgendwie, dass es da wirklich ein riesiges Chaos gegeben haben muss, was sie da ja dann noch wahrscheinlich beseitigt haben. Aber ich finde, das alleine ist schon so ein Indiz irgendwie. Und das haben wir ja auch schon gesagt, dass eben nicht auf alle lähmende Mittel getestet worden ist. Genau. Und das kannst du halt ja auch einfach nicht abdecken. Da musst du wirklich krass in die Tiefe gehen, um wirklich alle möglichen Mittel, vielleicht kennst du nicht mal alle Mittel so, dass du das auch wirklich herausfindest. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass es dann genau so, wie du es gesagt hast, dann natürlich auch so durch so ein Beruhigungsmittel dann irgendwie ja passiert ist, dass er sich halt wirklich null gewehrt hat. Aber gleichzeitig finde ich das dann auch sehr komisch und sehr komisch durchdacht, dass Sperma in seinem Anus dann, also...
Ja, das spricht wieder eher für so eine Vergewaltigungsgeschichte, oder? Die damit reinspielt. Was ich auch noch sagen wollte, also was ja die Theorie der drei Männer war, nämlich, dass es einen Einbrecher gegeben hat. Das ergibt für mich auch überhaupt keinen Sinn, weil der hätte unten in der Erdgeschossetage, im Erdgeschoss, hätte der ja freie Wahl gehabt, was er da mitnimmt. Da waren ja auch Fernseher und was weiß ich, Küchengeräte oder so. Aber nein, der ist dann diese Treppe hoch und hat angeblich am Ende des Flures den Gast ermordet. Hä? Also warum? Der hat nichts mitgenommen, auch nicht Roberts Blackberry, was da auf dem Nachttisch lag. Also das ergibt für mich auch gar keinen Sinn.
Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Also du überzeugst mich immer mehr und immer mehr, weil auch die Spürhunde, die dann an den Siphons ausgeschlagen sind, spricht ja auch irgendwie dafür, dass da dann was weggeräumt worden ist. Also so wie die Richterin das schon gesagt hat, die drei wissen schon, was da wirklich passiert ist.
Ja,
also da bin ich mir ziemlich sicher zumindest, auch nach dem, was du jetzt erzählt hast. Aber sie sagen es halt nicht.
Hartes Urteil natürlich der Richterin, die drei Männer freizusprechen. Aber irgendwo hat sie ja recht, denn es konnte eben nicht zweifelsfrei bewiesen werden. Und nur weil alles gefühlt, in Anführungsstrichen, wir spekulieren ja auch nur, gegen sie spricht, ist das natürlich auch schwierig, jemanden zu verurteilen. Aber ja, ihr merkt schon, der ganze Fall, die Diskussion jetzt von uns am Ende, richtet den Scheinwerfer auf eine Person ganz bestimmt, aber ich möchte nochmal an der Stelle betonen und damit die Folge schließen, die drei sind freigesprochen. Also alles, was wir jetzt hier am Ende noch besprochen haben, das sind wirklich unsere Vermutungen, auch meine Gedanken, die ich nach der sehr intensiven Recherche dieses Falls hatte. Deswegen teilt uns gerne mal mit, was ihr denkt, was ihr im Gefühl hattet. Vielleicht habt ihr da ja auch die Doku gesehen, die wir angesprochen haben. Das könnt ihr uns sehr gerne bei Instagram schreiben. Da heißen wir Schwarze Akte. Und damit würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder mit einem neuen Fall.
Wir sind eure Hosts
Anne Luckmann
und Patrick Strohbusch. Redaktion und Schnitt Anne Luckmann.
Intro und Trainer gesprochen von Pia Rona Sachse.
Producer Heiko Schulte.
Die Schwarze Akte ist eine Produktion der JuLab Studios.